Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Chossainpour. Wir sprechen heute über die Krise der Öffentlich-Rechtlichen, über eine mögliche Reform, über Mitarbeiter, die an die Öffentlichkeit getreten sind und an sich die schlimmsten Kritiken an den Öffentlich-Rechtlichen selbst bestätigt haben. Darum soll es heute gehen. Kian, mein Lieber, wie hast du das die letzten Wochen selber außerhalb, sage ich jetzt mal, unserem eigenen kleinen medialen Shitstorms mitbekommen?
Also ich muss sagen, das erste Mal, wo ich das wirklich so stark mitbekommen habe, war natürlich unser medialer Shitstorm. Aber, weil der Hauptgrund ist ja, ich tummel mich jetzt nicht viel und stark in den öffentlich-rechtlichen Medien, was andere Themen angeht. Ich benutze viele, viele verschiedene andere Informationsquellen, auch viel Twitter. Jedenfalls habe ich jetzt erst zuletzt ein interessantes Beispiel zu dem Ganzen gesehen. Und zwar ging das auch auf Twitter quer zum Thema Bitcoin-Halving. Alle 4 Jahre reduziert sich ja die Belohnung, die die Miner bekommen beim Bitcoin, um die Hälfte. Und das ist jetzt erst kürzlich vor 2 Tagen wieder passiert. Und da hat auch der ZDF drüber geschrieben. Und was mir dann direkt ins Auge gekommen ist, ist, dass der ZDF in diesem Artikel, wo sie über das Bitcoin-Halving berichten, Bitcoin als Hackerwährung bezeichnen. Ich lese hier einfach mal vor. Die Hackerwährung ist damit mehr wert als die 15 größten Unternehmen im deutschen Aktienindex zusammen. Das ist beispielsweise eine Aussage. Und direkt darunter, Ermittler im Bereich Cyberkriminalität haben 50.000 Bitcoins von einem Beschuldigten erhalten. Der Wert liegt beim aktuellen Kurs der Kryptowährung bei rund 2 Milliarden. Also man sieht, in welche Richtung das hier versucht wird zu framen, wenn gleichzeitig der größte Vermögensverwalter der Welt, Larry Fink, in öffentlichen Medien in Amerika im Fernsehen sitzt und Bitcoin als Alternativwährung, als globale Währung, die Währungen transzendiert in die Zukunft bringt und borderless ist. Also unglaublich verrückt, wie hier die Diskrepanz zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien in diesem Artikel ist, des Framings von Krypto, Bitcoin als Hackerwährung, dubios für Cyberkriminalität, während der größte Vermögensverwalter der Welt auf der anderen Seite des Kontinents das als Alternative und Zukunft betitelt.
Und selber auch anbietet, ne? Der iBit, das ist ja der Ticker für den weltgrößten Bitcoin-ETF von BlackRock. Und nicht nur der, es gibt ja hier, Kian und ich werden tun es ja wahrscheinlich fast täglich jetzt posten, was die In- und Outflows sind. Also ja, wie gesagt, darum soll es ja jetzt auch heute gehen, denn das ist ja ein immer wiederkehrendes Thema und vielleicht sollte man aber auch sagen, es ist auch nicht immer nur negativ. Ja? Übrigens, Kian, da habe ich ja was mitgebracht heute. Das Magazin Junge Freiheit, Wochenzeitung für Debatte, Demokratie braucht Meinungsfreiheit. Puh, Demokratie und Meinungsfreiheit, das sind gefährliche Begriffe, da wird man sehr schnell als rechts betitelt, wenn man die nutzt. Dieses Magazin hat, muss ich mal sagen, einen ausgewogenen Bericht über uns veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Kian, die hebe ich es auch mal in die Kamera rein. Da sind wir beide drauf mit einem schmeichelhaften Bild. Podcast-Rebellen, Phänomen Hoss und Hopf, wie zwei junge Influencer ein Millionenpublikum erreichen und etablierte Medien schockieren. Ja, dass da einige schockiert sind von uns, das ist uns schon zu Ohren gekommen. Da sind mehrere Berichte gleich auf 3 Seiten drauf, Seite 1, 3 und 7 zu uns. Auch hier ein interessanter Bericht von Dieter Stern, der eine Kolumne hier schreibt auf der ersten Seite. Panik der Wächter. Ja, also die etablierten Medien sehen sie sich als die Wächter, die die Meinungshoheit behalten wollen. Und am Wächter darf man nicht vorbeikommen. Die Wächter haben scheinbar Panik vor uns. Interessanter Bericht. Mal an die Community eine Frage. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob ihr Lust hättet. Wir haben das ja schon 2-3 Mal gemacht, wo wir Berichte über uns durchgegangen sind, die aufgearbeitet haben, uns dazu geäußert haben. Und es war aber meist sehr negativ geframte Berichte, die uns ja negativ bis feindlich gegenübergestanden sind. Wenn ihr mal ein bisschen was Ausgewogeneres oder einfach nur eine andere Meinung haben wollt, schreibt es mal rein, ob wir das zu einem unserer nächsten Themen im Podcast machen sollen.
So. Ja, interessant. Ich finde es interessant, weil wir haben ja bisher immer nur die negativen Berichte durchgearbeitet, vielleicht mal über einen neutralen Bericht drüber zu gehen, auch mal zu den einzelnen Aussagen da Stellung zu nehmen, wäre vielleicht auch mal interessant. Lasst uns das gerne wissen. Aber jetzt das Thema, was du heute mitgebracht hast, beziehungsweise worauf du aufmerksam gemacht hast und was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar ist es interessant, denn es hat eine Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern vom ARD, vom ZDF, vom Deutschlandradio und anderen Programmen, von den Öffentlich-Rechtlichen, gemeinsam eine Petition gestartet, und zwar mit dem Titel Meinungsvielfalt jetzt, Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Mhm. Und da geht es um Probleme, um Kritik an vor allem Dingen, die wir auch oft so behandelt haben, an der Eingrenzung des Debattenraums, Meinungsmache statt Berichterstattung und der Einschränkung von konträren Meinungen. Das heißt, dass ein Meinungsbild so als ein akzeptiertes wahrgenommen wird und alles andere versucht wird auszugrenzen, sich lächerlich drüber zu machen oder zu ignorieren.
Da muss ich sagen, erstmal Skandal. Ja, absoluter Skandal, weil das kann ja gar nicht sein. Weil das ist ja direkt in Verschwörungsschwoblerkreisen drin. Denn diese Kritik, dass das so wäre, die muss ja eigentlich aus einem rechten Lager kommen, denn als solche wird sie immer verortet, wenn sie hervorgebracht wird. Und jetzt lesen wir hier, dass die eigenen Mitarbeiter der öffentlichen Rechtlichen diese Kritik, die oft von außen geäußert wird, selbst widerspiegeln, sie echoen sie und sie geben hier eigene Erfahrungsberichte bei. Es gibt sogar eine Petition für eine Erneuerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die daraufhin mit eingestellt wurde. Und wer sind diese ganzen Leute, die das unterschrieben haben, die sich hier teilweise ins Licht gestellt haben, also mit eigenem Namen publiziert haben, teilweise anonym bleiben wollten, weil sie fürchten, dass sonst ihre Jobs gefährdet sind? Ja, an sich auch etwas, das gar nicht sein dürfte, wenn ein kritisches Umfeld, ein offenes, freies, neutrales Umfeld gewollt wäre, dann müssten die sich diese Leute keine Sorgen machen um ihre Jobs, wenn sie kritisch sprechen. Sondern das sind Programmmacher aus den Öffentlich-Rechtlichen, es sind Techniker, es sind Sachbearbeiter, Kameraleute, Moderatoren, Sprecher, Musiker sind dabei, aus den Rundfunkorchestern und aus den Chören, also auch aus dem Kulturbereich. Und das ist auch eine der Forderungen, die sie haben, dass eben wieder mehr, ja, ich sag mal, Kultur und Bildung ins Fernsehen reinfindet, ins Fernsehprogramm und nicht nur Krimis. Und muss man ja noch sagen hier, und da möchte ich auch noch ein Lob aussprechen, in den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja noch nicht der absolute Bodensatz. Wenn wir da andere Kanäle, ich kriege das nur nebenher mit, ich schaue selber seit zwischen 13 und 15 Jahren kein Fernsehen mehr. Wo da Love und Naked Island und einfach nur noch die Beschauung von menschlichen, weiblichen und männlichen Unterleiben quasi der Primärfokus des Fernsehprogramms ist. Naked Island und Naked Temptation und Skandale und mögliche Sexualisierung im Nahformat. So muss man doch sagen, dass es in den öffentlichen Rechtlichen noch, ich sag mal, zivilisierter vorgeht und doch ist hier die Kritik da. Und lesen wir es doch gerade mal rein. Es wird nämlich hier harsche Kritik geübt und eine umfassende Reform der Öffentlich-Rechtlichen. In diesem Manifest steht Folgendes drin, das ist das Statement jetzt. Wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio, sowie alle weiteren Unterzeichnenden, schätzen einen starken, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie, der gesellschaftlichen Kommunikation und Kultur. Wir sind von seinen im Medienstaatsvertrag festgelegten Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides aber sehen wir in Gefahr. Das Vertrauen der Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt immer stärker ab. Zweifel an der Ausgewogenheit des Programms wachsen. Die zunehmende Diskrepanz zwischen Programmauftrag und Umsetzung nehmen wir seit vielen Jahren wahr. Wir haben dieses Manifest verfasst, damit unsere Stimme und Expertise zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im gesellschaftlichen Diskurs gehört werden. Sie nennen dann hier mal ein paar Grundsätze, um die es Ihnen geht, die aber auch gleichzeitig der Stein des Anstoßes oder die Kritikfelder sind. Das ist Meinungs- und Informationsvielfalt, Ausgewogenheit und Fairness, in der Berichterstattung natürlich, Transparenz und Unabhängigkeit, Förderung von Kultur und Bildung, eine Bürgerbeteiligung und weiterhin aber auch beitragsfinanziert zu sein. Ja, es gibt ja hier diese langschwelende Diskussion, Beitragsfinanzierung, viele Leute wollen das in Deutschland nicht mehr bezahlen, den Rundfunkbeitrag, die sagen, ich nenne jetzt bewusst die Kritik, die sagen, ich muss quasi die Propaganda, die mir per Teller vorgesetzt wird, auch noch selbst bezahlen aus der eigenen Tasche. Was, wenn man sich das mal überlegt, schon pervers ist. Ja, also den, wenn du so willst, das, was sie dir einhämmern wollen, ja, wofür du aber im Zweifelsfall überhaupt nicht stehst, dafür musst du auch noch selbst bezahlen. Ja, und namhafte Unterzeichner sind zum Beispiel Lisa Fitz, eine Kabarettistin, Schauspielerin, wahrscheinlich einigen Leuten bekannt. Dann Professor Dr. Ulrike Guero, die ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Eine Frau, die ich schon seit langem gerne interviewen möchte. Ich hoffe, das klappt bald mal. Und dann Gabriele Gysi, die hat einen sehr bekannten Nachnamen. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin und auch noch die Schwester von Gregor Gysi. Wenn man hier also schaut, das sind keineswegs irgendwie Leute, die man dem rechten Lager zuweisen kann. Ja, Gregor Gysi ist die linken Ikone schlechthin. Neben Sarah Wagenknecht, gut, ich nehme alles zurück, die hat man ja schon zur rechten Linken gemacht. Aber es sind hier schon namhafte Personen dabei. Es sind auch 33 Erstunterzeichner, die sich dazu entschieden haben, anonym zu bleiben, weil sie einfach Repressionen fürchten, weil sie fürchten, dass sie ausgegrenzt werden, diffamiert werden oder ihre Jobs verlieren, wenn sie sich öffentlich mit Namen zeigen, während sie gleichzeitig sozusagen ihre Arbeitgeber kritisieren.
Ja, extrem interessant. Vor allem interessant, dass die Grundsätze, die die Gruppe nennt, ja auch eigentlich die Ziele des ÖRRs beziehungsweise die selbst erklärten Ziele des ÖRRs sein müssten. Dahingehend einfach mal, um das einzuordnen, die drei überliegenden Ziele des ÖRRs: einmal Meinungsbildung und Demokratie, Bildung und Kultur und Vielfalt und Unabhängigkeit, damit eben auch neben privaten Interessen, unternehmerisch geführten Sendern, es auch eine unabhängige Medienlandschaft gibt, keine Medienmonopole oder politische Einflussnahme über diese privaten Einrichtungen. Und genau das wird kritisiert und auch sehr, sehr interessant in den Problemen, die hier gesehen werden, dargestellt. Da würde ich gerne auch einmal hier den Absatz vorlesen. Wo sehen wir gegenwärtig Probleme? Seit geraumer Zeit verzeichnen wir eine Eingrenzung des Debattenraums anstelle einer Erweiterung der Perspektive. Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe, Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten. Stattdessen verschwimmen Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise, die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht. Nur sehr selten finden relevante inhaltliche Auseinandersetzungen mit konträren Meinungen statt. Stimmen, die einen medial behaupteten gesellschaftlichen Konsens hinterfragen, werden wahlweise ignoriert, lächerlich gemacht oder gar ausgegrenzt. Inflationär bedient man sich zu diesen Zwecken verschiedener Kampfbegriffe wie Querdenker, Schwurbler, Klimaleugner, Putin-Versteher, Gesinnungspazifist und anderen, mit denen man versucht wird, Minderheiten mit abweichender Meinung zu diffamieren und mundtot zu machen.
Ja, also, puh, ich bin erstaunt, mit welcher Offenheit das angesprochen wird und gleichzeitig, wie sehr sich diese Aussagen gleichen mit exakt dem, was Kian und ich seit Anbeginn überhaupt hier in diesem Podcast kritisieren am engen Meinungskorridor in Deutschland. Und nicht nur wir, ja viele andere Tausende und Abertausende Menschen, die werden ja jeden Tag mehr, in Deutschland auch, die aber, und genau das wird hier bestätigt, dann eben mit Kampfbegriffen, Rechtspopulist oder wenn du dich irgendwie für Pro-Friedensverhandlungen Ukraine-Russland aussprichst, Putin-Versteher oder irgendwie abseits des Meinungsspektrums Querdenker oder irgendwie die Nebenwirkungen der Impfung und die Kommunikation dessen, die Einschränkung der Bürgerrechte, Schwobler, irgendwie äußerst, wenn du die Situation mit dem Klimawandel anders siehst, Klimawandelleugner und so weiter. Es sind all diese ganzen Begriffe werden jetzt von den eigenen Mitarbeitern der Öffentlich-Rechtlichen genauso als störend und diffamierend empfunden und öffentlich kundgetan, wie wir das auch tun. Und damit, und das ist, denke ich, das der wunde Punkt, den sie da bei ihrem Arbeitgegner, beim System der Öffentlich-Rechtlichen treffen. Sie bestätigen damit oder wie es so schön gesagt wird, das ist Wasser auf die Mühlen der, in dem Falle der Rechten, weil sie verorten ja alles rechts, was hier was Kritik äußert. Und es bestätigt exakt diese Punkte, exakt die gleichen Punkte, konträre Meinungen ignoriert, lächerlich gemacht oder gar ausgegrenzt. Erst ignorieren sie dich, war bei uns auch so, dann war man number one, dann haben sie sich lächerlich gemacht, dann haben sie uns angegriffen und so weiter, ja, abwechseln. Das ist genau der Punkt, wenn du dich abseits des Meinungsspektrums äußerst. Es ist nur so, ich finde es krass, Kian. Wir haben jetzt das Jahr 2024 und ich erinnere mich noch, wo mir mal jemand gesagt hat, warte ab, im Jahr 2024 wird sehr vieles an die Oberfläche treten. Die Leute werden Dinge verstehen. Es wird in der breiten Öffentlichkeit bekannt werden, was vorher sicher einige hinter dem Vorhang gesprochen haben, die man dann als Verschwörungstheoretiker, Kampfbegriff, diffamiert hat, was jetzt, ja, wie gesagt, von den Mitarbeitern der Öffentlich-Rechtlichen selbst beklagt wird.
Ich persönlich finde, und das ist meine eigene Wahrnehmung ausschließlich, das, was hier jetzt genannt wird, Eingrenzung des Debattenraums oder Ignoranz bezüglich konträren Meinungen. Viele Menschen interessieren sich einfach für öffentliche Debatten, für öffentlich aufeinanderstoßende Meinungen aus verschiedenen Seiten, um sich selber dann eben basierend auf diesem Diskurs eine Meinung zu bilden. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, das wird teilweise mit Framing, mit einer einseitigen Darstellung in gewissen Themen unterbunden. Und wenn man das unterbindet, dann haben eben viele Menschen, auch nicht nur innerhalb jetzt, sondern außerhalb, das Gefühl, die Themen, die einen interessieren, die werden gar nicht so besprochen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man sagt, nur weil etwas nicht besprochen wird, heißt es, dass es der Wahrheit entspricht, sondern durch diese Unterdrückung von gewissen Themen hat man dann das Gefühl, es wird einem etwas vorenthalten. Und oftmals ist es auch viel effektiver, Unwahrheiten so zu bekämpfen, indem man sie anspricht und es erklärt und aufklärt. Aber genau das so in diesem Ausmaß nicht passiert, das sehe ich persönlich als höchst kritisch. Was ich super interessant finde, Philipp, wir haben ja jetzt gerade so die generellen Punkte vorgelesen, die hier kritisiert werden. Das, was sehr, sehr krass ist, sind die Aussagen über die internen Probleme, die Sie hier sehen. Und zwar beispielsweise feststehende Kernaussagen von Beiträgen schon vor Dreh- bzw. Reportagebeginn. Da können wir uns ja noch erinnern, Philipp, an diese eine Reportageausschnitte, die wir da eingeblendet haben, zu den Preiserhöhungen wegen den Steuern im Supermarkt, falls du dich noch an diesen einen Clip erinnerst, wo dann auch eine Mitarbeiterin dort erwischt wurde. Da muss man sich dann auch wieder die Frage stellen, die Art und Weise, in die dieser Bericht geframed wurde, was da feststand, wurde da wirklich unabhängig umgefragt und geschaut, was sind die Meinungen der Menschen, oder eine Person rausgesucht mit der Aussage, die der vorher feststehenden Kernaussage entspricht.
Ganz klar, Kian, und ich erinnere dich daran, wir hatten ja ganz viele Anfragen, dann brach das so alles rein und dann hat auch, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es ARD oder ZDF war, eines der zwei öffentlich-rechtlichen Sender, hatten angefragt, ob sie mich mal hier in Stuttgart im Büro besuchen dürften und 1 bis 2 Tage bei meiner Arbeit begleiten, freundlich geschrieben alles, ja, und dann mir so über die Schulter schauen, um sich einen eigenen Eindruck zu machen. Hört sich doch alles nett an, wenn man naiv genug ist zu glauben, dass das stimmt, was die sagen. Jetzt hören wir hier feststehende Kernaussage von Beiträgen vor Dreh- und Reportagebeginn. Das ist genau der Grund, warum ich das auch abgelehnt habe, weil mir mein Anwalt gleich gesagt hat, Herr Hopf, Sie haben diese Erfahrung noch nicht, die habe ich jetzt gemacht. Ja, wir sind da sehr schnell erwachsen geworden, was das Thema der Öffentlich-Rechtlichen angeht. Es steht alles schon fest, das heißt, die kommen mit einem feststehenden Auftrag dann daher, dann hätten die mir zwar schön gefilmt, hätten geschaut, bis sie genau den Satz oder die Stelle irgendwas gefunden hätten, was der feststehenden Kernaussage, also der Message, die sie rüberbringen sollen, entspricht, und die hätten sie dann unter das Vergrößerungsglas gehalten und dann wahrscheinlich so oft wiederholt, bis es genau ins Narrativ gepasst hätte. Und das ist ja der wirklich brutale Punkt hier. Sowas dürfte es gar nicht geben. Es dürfte keine feststehende Kernaussage geben. Normalerweise, wenn wir das Ganze mal frei von jeglicher Agenda betrachten und wir von echter Pressefreiheit und Offenheit und Sachlichkeit sprechen, dann sollten die hingehen, offen und sagen, alles klar, ich lerne hier eine Person kennen, ich mache mir meinen eigenen Eindruck, ich schaue, wie sich diese Person gibt, was die zu sagen hat, wie ihr Umfeld ist, also wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel nehmen, vor Ort irgendwo eine Reportage, und dann entscheidet sich erst, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was für Fakten liegen vor, und dann machen wir daraus unseren Bericht, unsere Doku oder was auch immer. Ja? Aber nicht umgekehrt, dass der Ausgang oder die Grundaussage bereits feststeht. Das spricht ja genau da dagegen, gegen die Pressefreiheit. Und zum Thema Pressefreiheit lesen wir gerade mal hier vor, was sie hier weiter geschrieben haben, die guten Leute. Zitat: Innere Pressefreiheit existiert derzeit nicht in den Redaktionen. Ja, also das, was wir doch in Deutschland haben, wir haben doch Pressefreiheit. Die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Medien sind zwar formal unabhängig, meist gibt es auch Redaktionsausschüsse, die über die journalistische Unabhängigkeit wachen sollten. In der Praxis aber orientieren sich die öffentlich-rechtlichen Medien am Meinungsspektrum der politisch-parlamentarischen Mehrheit. Anderslautende Stimmen aus der Zivilgesellschaft schaffen es nur selten in den Debattenraum. Das heißt also, wer gerade die politisch-parlamentarische Mehrheit bildet, hat zum einen seine Leute in den Gremien sitzen, die dann also wohlwollend berichten, und man orientiert sich dann daran, wer gerade die parlamentarische Mehrheit bildet, was dort ausgesagt wird, das spiegelt sich dann in den Zeitungen und in den Medienberichten wieder.
Ich finde das höchst problematisch, nicht nur jetzt bei Personen, die bestehend Meinungsdifferenzen mit der aktuell politisch-parlamentarischen Mehrheit haben, sondern wenn man davor Angst hat, dass beispielsweise jetzt die politische Macht sich ändert und in Zukunft dann in eine andere Seite ausschlägt, dann hast du ja dasselbe Problem, nur in einem anderen Ausmaß auf der anderen Seite. Also grundsätzlich die Unabhängigkeit hierbei und die Darstellung beider und aller Aussagen, aller Meinungen ist unglaublich wichtig in beiden Fällen, unabhängig jetzt von der aktuellen Regierung.
Ja, so ist es. Und weißt du, wenn wir mal, ich sage immer logisch, aber wenn man das Ganze mal ethisch, moralisch, so tun sie sich ja immer auf, ja, der Werte Westen. Wir zahlen, wir Bürger dieses Landes bezahlen den Rundfunkbeitrag. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann sollten wir auch in einer gewissen Weise einen Einfluss darauf haben, für das, was ich zahle, mit was ich dann berieselt werde. Ja, ich sollte selber auch mitgestalten können, um auch dieses demokratische Gefühl zu fördern in Deutschland. Ja, wenn sie das nämlich verkaufen wollen, und das scheinen sie ja verkaufen zu wollen, dass es hier tolle demokratische Strukturen gibt, die Wiege der Demokratie, die lupenreine Demokratie, ich könnte gerade so weitermachen. Wenn sie das wollen, dann sollten sie uns auch einen Einfluss geben, Gehör schenken, was die Bürger wollen, was sie sehen wollen. Jetzt lese ich hier mal weiter vor. Zitat: Die meisten Programmbeschwerden von Beitragszahlern finden kaum Gehör. Wir, die Beitragszahler, und haben entsprechend wenig Einfluss auf die Berichterstattung und generelle Programmgestaltung. Sowohl das Publikum als auch die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden in der Regel nicht über die Redaktionen und Beschwerden zum Programm informiert. Jetzt stell dir das mal in der Wirtschaft vor. Also beispielsweise bei mir jetzt in der Firma, uns schreibt ein Kunde an, der sagt, euer Support ist scheiße. Ich habe da irgendwie eine E-Mail geschrieben, die haben mir keine richtige Antwort gegeben oder die waren, keine Ahnung, unverschämt oder. Dann wird mir sowas direkt weitergeleitet. Ich will das wissen. Ich bin Unternehmer. Ich will wissen, wenn es irgendwo Schwachstellen im Unternehmen gibt, und die will ich logischerweise ausbessern, denn der Kunde ist König. Ja? Wer das nicht begriffen hat, der hat irgendwann keine Kunden mehr. Oder er muss seine Kunden zwingen, ja, zwingen, Rundfunkbeitrag, diesen zu zahlen, weil sonst würden es die freiwillig gar nicht mehr machen. Und das ist das Problem hier. Die Redaktionen und damit die Schichten drüber werden über die Kritik gar nicht informiert.
Beziehungsweise, wie sie auf die Kritik reagieren, das können wir uns auch später nochmal anschauen. Aber der Punkt, den du genannt hast, der ist ein unglaublich wichtiger. In der freien Marktwirtschaft hast du einen Wettbewerb mit dem Markt. Nicht mal zwangsläufig gegen andere Teilnehmer, aber du musst dafür sorgen, dass deine Kunden zufrieden sind. Wenn deine Kunden hier unzufrieden sind, trotzdem aber gezwungen sind zu zahlen und du jegliche Kritik ignorierst oder runterredest, dann ändert sich natürlich auch nichts. Ich würde sagen, lesen wir mal ein paar Statements hier von einzelnen Mitarbeitern vor. Was hier auch genannt wird, ist, dass die Tatsache, dass die meisten dieser Statements anonym sind, zeigt, wie groß die Sorge vor beruflichen Konsequenzen ist. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du dich hier sehr, sehr stark kritisch äußerst, dass du dann plötzlich gar nicht mehr gefragt wirst als Journalist. Aber hier mal als Beispiel ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des WDR. Der kritische Journalismus, wegen dem ich vor 30 Jahren unbedingt zum WDR wollte, ist meiner Ansicht nach hauptsächlich eine Art von Begleitung der Politik und der Industrie gewichen. Seine Suche nach den wahren Hintergründen von Missständen ist für mich nicht mehr erkennbar. Der öffentlich-rechtliche Journalismus treibt in meinen Augen in früher nie vorstellbarem Ausmaß einen Keil in die Gesellschaft, weil er vorgibt, die Wahrheit zu kennen und meint, sie missionarisch verbreiten zu müssen. Das kennt man von Religionen, die Kreuzzüge veranstaltet haben und deren Vertreter als Märtyrer Ungläubige wegbomben. Also sehr harsche Wortwahl.
Ja. Das ist krass, das ist eine Bankrotterklärung. Eigentlich, wenn du sowas... Wer treibt den Keil? Wer spaltet? Ne? Sind es jetzt irgendwelche bösen Extremisten hier in Deutschland? Nein, laut der Mitarbeiterin des WDR sind es die Medien selbst, die die Bevölkerung spalten mit ihrer Art tendenziösen Journalismus.
Dann vielleicht mal ein weiteres Statement hier von einer Mitarbeiterin von dem SWR über Corona. Dass die Berichterstattung einseitig war, wurde mir persönlich zunehmend klar. Ich wurde den Eindruck nicht los, es herrsche eine Art allgegenwärtige Zensur. Die Namen Bhakti und Wodak zum Beispiel fanden nicht mehr statt, denn jeder weiß, das sind Schwurbler. Über Nacht wurden alle Maßnahmenkritiker diskreditiert und wir wurden, fand ich, weiter mit Halbweiten von den gleichen Experten billig abgespeist. Und immer wieder verspürte ich diese diebische Freude bei bisher seriösen Menschen, wenn ein Impfskeptiker an Corona verstarb. Eine riesige Spaltung wurde in die Gesellschaft getrieben. Statt MINT-Menschen zu sein, sind wir zu gegenseitigen Kontrolleuren und Faktencheckern geworden. Wir wurden radikalisiert.
Die nächste Bankrotterklärung. Junge, Junge.
Und jetzt vielleicht noch mal ein letzter Mitarbeiter vom WDR. Ich arbeite seit vielen Jahren für den WDR als Autor. Was mich besorgt und umtreibt, ist die Wahrnehmung, dass in den Redaktionen wenig bis keine Bereitschaft besteht, andere Meinung als den Mainstream überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn als Bereicherung anzuerkennen. Egal ob Energiepolitik, Corona oder Migrationsfragen, ich nehme wahr, dass die Leitlinien der Berichterstattung mehrheitlich durch politisch motivierte Redakteure so vorgegeben und eingeengt werden, dass eine echte Auseinandersetzung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Es ist immer das gleiche ideologisch geprägte Weltbild, das sich in Sprache und Duktus durchsetzt und letztlich auch so ausgestrahlt wird. Das Ringen um Position und das Verständnis für die Probleme der Bevölkerung sind einer Art erzieherischem Haltungsjournalismus gewichen, der mich zutiefst anödet und gleichzeitig erschreckt. Das hat mit Meinungspluralität, wie im gesetzlichen Auftrag festgeschrieben, wenig bis nichts mehr zu tun. Also auch hier wieder die Kritik, dass etwas so vorgegeben wird, als die Wahrheit anerkannt wird und das dann so, ja, fast schon erzieherisch aufgebracht wird auf die Menschen, anstatt eben beide Seiten darzustellen in einem offenen Diskurs und so tatsächliche Meinungspluralität zu fördern.
Ich stelle hier immer wieder fest, ich sehe hier keine Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, die schon 100-mal diffamiert wurde, die hier von den eigenen Mitarbeitern nicht genauso wiedergegeben wird. Ja, es ist ein Sammelsurium. Nehmen wir Sucharit Bhakti oder Wodak, ja, die man fertig gemacht und durch den Dreck gezogen hat. Das sind Leute gewesen, die gesagt haben, Vorsicht, passt auf, die sich klar gegen die Impfung gestellt haben, die die Nebenwirkungen benannt haben, die gesagt haben, das wird ganz massive Nebenwirkungen für manche Menschen haben. Fertig gemacht, hören wir uns nicht mehr an, alles Schwurbler. Da muss ich auch immer sagen an die Leute, wenn ihr das selber hört, wer diesen Begriff ernsthaft noch verwendet, ja, das sind doch Schwurbler, fasse dir selber an den Kopf. Was für ein eingeengter Dummkopf muss man sein, um nach all diesen Informationen immer wiederkehrend und wiederkehrend und eben nicht wie verortet und wie immer ausgesagt aus dem rechten Lager, sondern von den eigenen Mitarbeitern selbst so wiederholt, dass man da immer noch nachplappert. Das zeigt wirklich von einem sehr, sehr mageren Geist da oben. Ja? Jede einzelne Kritik, ob es Corona war, Spaltung der Gesellschaft, von den Medienhäusern selbst hervorgerufen. All das wird wiederholt. Positiv mal hier sei gesagt, ich finde das ja gut, dass sich diese Mitarbeiter hier melden, dass sie hier etwas sagen, weil sie werden hier garantiert stark kritisiert werden. Und wir sehen das ja auch schon, diese Kritik kommt natürlich. Das hat den Medien überhaupt nicht gefallen, was dort gesagt wurde. Und sie haben unterschiedliche Wege gefunden, um das nach später auszudrücken. Da gehen wir später mal darauf ein.
Wohlgemerkt eine Sache in Sachen Kritik, die wir vielleicht jetzt schon mal äußern können. Die hat nämlich der Deutsche Journalistenverband geäußert. Es sind nämlich nicht nur ÖRR-Mitarbeiter oder ehemalige ÖRR-Mitarbeiter hier drinne in diesem Manifest, sondern auch Musiker, Menschen aus der Kunst, Ingenieure. Und was sie kritisiert haben, ist, dass nur 6 der Unterzeichner, also der öffentlich einsehbaren Unterzeichner, tatsächlich journalistisch arbeiten, 33 bleiben anonym. Da muss ich sagen, das kann ich zum Teil nachvollziehen, zum anderen Teil muss man sich ganz klar eben darüber bewusst sein, wenn du hier mit deinem Namen auftrittst als journalistisch tätiger Unterzeichner, dass du dann wahrscheinlich deinem Job Adieu sagen kannst und keine guten Zukunftsaussichten, zumindest aktuell, darin hast, bei anderen öffentlich-rechtlichen Medienanstalten dann zu arbeiten. Dementsprechend kann ich es auch nachvollziehen, wenn das dann hier geringer ausfällt und vor allem auch anonym ausfällt.
Ganz klar, und da können wir uns ja mal anschauen, wie das früher schon gelaufen ist in der Vergangenheit. Das ist also nicht irgendwie erfunden oder, ah nee, denen passiert ja gar nichts. Der Mitinitiator ist Ole Skambrax. Er hat auch hier auf der Manifest-Webseite Folgendes geschrieben, Zitat: Mit seinem offenen Brief »Ich kann nicht mehr« hatte er am 5. Oktober 2021 für große Aufmerksamkeit gesorgt. Mehrere Millionen Menschen lasen den Text, es folgten Übersetzungen in andere Sprachen und der Hashtag »Ich kann nicht mehr« wurde bei Twitter einer der wichtigsten Hashtags. Am 8. Oktober 2021 wurde Ole Skambrax vom Dienst beim SWR freigestellt. Am 27. Oktober 2021 wurde ihm die fristlose Kündigung ausgesprochen. Ja, auch hier, liebe Freunde. Ja.
3 Tage später vom Dienst freigestellt und im selben Monat noch gekündigt. Wenn man mal hier aus dem Brief kurz vorliest, was da drin stand: Seit einigen Monaten wage ich mich aufs Glatteis und bringe hier und da eine kritische Anmerkung in Konferenzen ein. Oft folgt darauf betroffenes Schweigen, manchmal ein Dankeschön für den Hinweis und manchmal eine Belehrung, warum das so nicht stimme. Berichterstattung ist daraus noch nie entstanden.
Puh. Ja, so sieht's aus. Und um auch mal dieses Thema, was ja hier im Eingangsstatement im Manifest gesagt wurde, dass das irgendwie was Neues wäre, so nach dem Motto, oh ja, das ist jetzt erst passiert. Das ist überhaupt gar nichts Neues. Die Kritik am Rundfunk, ein Instrument des Staates und der Regierung zu sein, ist überhaupt nichts Neues und ist seit Dekaden so. Ja? Das ist nicht nur meine Meinung. Diese Meinung wird auch geteilt von der früheren Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks und spätere Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Luke Jochimsen gehört zu denjenigen, die den Text mit Namen unterzeichnet haben. Im Deutschlandfunk-Streitgespräch spricht die 88-Jährige von einer, Zitat, Entwicklung über Dekaden, die nicht an einzelnen Ereignissen wie Corona festzumachen sei. Das heißt also, seit Jahrzehnten ist dieses Problem da und man kann sich da auch einfach mal alte Berichte anschauen. Beispielsweise hier Quelle wirtschaftsdienst.eu. Ein alter Bericht ist das von 2013, ja, also weit über 10 Jahre alt. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Krise. Diverse Skandale haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Misskredit gebracht. Dies hat erneut die Diskussion entfacht, ob der Rundfunk überhaupt in öffentlicher Hand produziert werden sollte. Die Autoren untersuchen die aus ökonomischer Sicht diskutierten, die seit Anfang 2013 eingeführte Rundfunkabgabe und machen Vorschläge, wie Rundfunkleistungen und Anreiz kompatibel angeboten werden. Ja, da geht's also um Themen wie Korruption und so weiter, Mittelverwendung und, also, wie gesagt, da werden die ganzen Punkte, die jetzt angesprochen werden, zum damaligen Zeitpunkt auch schon angesprochen. Die Kritikpunkte sind relativ ähnlich. Der Unterschied zu jetzt ist nur, dass sie sagen, dass dieses Klima der Angst und dass andere Meinungen gar nicht mehr geduldet werden, jetzt noch viel stärker geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das auch selbst aus ihrer Erfahrung spiegeln können, dass wenn sie zurückdenken, wer vielleicht so mein Jahrgang ist, ich werde jetzt 40, ich erinnere mich, dass es noch eine ganz andere Debattenkultur in den Talkshows damals gab. Da war es nicht so, dass 3 oder 4 Personen gegen einen eingesetzt waren. Wenn, keine Ahnung, irgendwie einer von der AfD oder so drin saß, dann haben die anderen den fertig gemacht, inklusive dem Moderator. Sondern da wurde mehr offener diskutiert. Es gab auch noch Gespräche einfach nur zu zweit. Da saßen 2 Menschen drin und die haben sich einfach mal eine Stunde unterhalten. Das fand ich sehr spannend damals. Das gehört an sich alles der Vergangenheit an.
Was ich interessant finde, Philipp, an diesem Manifest ist, dass hier jetzt zwar sehr, sehr viel Kritik geäußert wird, aber wenn wir uns die Lösungsansätze oder Forderungen und Vorstellungen anschauen, dass sie sich trotzdem dafür aussprechen, dass der Rundfunksbeitrag bestehen bleibt, weil sie sagen, damit gewährleistet man dennoch Unabhängigkeit von anderen Geldgebern in der Privatisierung, die dann noch stärker vielleicht politisch getrieben sein könnten. Das heißt, man setzt sich dafür ein, dass der ÖR nicht abgeschafft wird und auch diese Zwangsfinanzierung beibehalten wird.
Ich meine, das ist relativ klar. Ja. Also, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Und die sitzen ja selber am Trog, ob die jetzt kritisch sind oder nicht. Am Ende des Tages, tsching, 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 kommen die Taler von den nicht Mitgliedsbeiträgen, sondern von den Rundfunkbeiträgen der Zwangsgebühren, die eingefordert werden von den Bürgern. Und dass die da, ich verstehe das Argument, ja, dass nicht andere Interessengruppen sonst mehr Einfluss haben. Jetzt sind es halt die bisherigen Interessengruppen, die die Gelder nutzen für ihre persönlichen Zwecke, für ihre persönliche Agenda. Mich wundert es nicht, dass die nach wie vor fordern, dass der Rundfunkbeitrag bleibt.
Ich finde, es ist eine schwierige Debatte an sich. Ich bin grundsätzlich jemand, der gegen solche Zwänge ist. Auf der anderen Seite kann ich das Argument ganz klar nachvollziehen und muss sagen, auch wenn oft das Framing oder die Darstellungsweise von den öffentlich-rechtlichen Medien kritisiert wird, jetzt beispielsweise auch, was ich kritisiert habe, hier Hackerwährung, der Informationsgehalt grundsätzlich war dennoch relativ hoch. Und ich weiß nicht, ob das dann ein schlechteres Übel ist tatsächlich und dann sogar noch negativer ist. Ist ein schwieriges Thema. Aber was sie sagen als Forderung oder Lösungsansatz ist, sie wollen eine umfangreiche Demokratisierung, also eine Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger. Das sehe ich auch persönlich als ein Faktor, der unglaublich wichtig wäre, und sagen auch vor allem in Bezug auf die Programmgestaltung und die Finanzen. Das heißt, dass man da vielleicht einfach mal transparenter ist und auch mehr auf die Bürger eingeht. In welcher direkten Form, das wird jetzt hier so nicht genannt, aber ich glaube, wir haben da auch mal in einem Podcast darüber gesprochen, da habe ich auch gesagt, es sollte in irgendeiner Weise ein Wettbewerbsverhältnis mit einer Feedback-Schleife geben, wo man wirklich von den Bürgern auch mitkriegt, was sind hier Themen oder was sind gewisse Shows gewesen und Beiträge gewesen, die ausgewogen waren, positives Feedback, nicht ausgewogen waren, extrem negatives Feedback, und sich daran ein bisschen orientiert wird, statt einfach nur die Richtung zu fahren und die Kritik zu ignorieren. Das wird hier als nächstes dann gesagt: Einschaltquotenunabhängige Programmgestaltung, Verzicht auf Werbeeinnahmen, Kontrolle der Politik durch den ÖRR und nicht umgekehrt, mehrjährige Karenzzeiten, um Drehtüreffekt zu vermeiden, keine Weisungsgebundenheit im Hinblick auf Themenauswahl, Themengestaltung und Mitteleinsatz, hohe Transparenz in Bezug auf Finanzflüsse, Interessenkonflikte sowie Programm- und Auftragsentscheidungen. Und hier interessant, als vierte Säule der Demokratie soll der ÖR eine wichtige Kontrollaufgabe gegenüber den Gewalten einnehmen, Verpflichtung, vermeintliche Wahrheiten immer wieder neu zu überprüfen.
Also alles schön und gut, ja, und hier werden ja auch Vorschläge gemacht. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal keine Weisungsgebundenheit im Hinblick auf Themenauswahl, Themengestaltung und Mitteleinsatz. Das heißt ja, dass es die Weisungsgebundenheit gibt, ja, also weisungsgebunden sind. Das heißt, der Chefredakteur oder die Redaktionsoberen entscheiden, und dann hier, das wird jetzt gemacht, so wie wir es ja schon am Anfang gelesen haben, dass das schon die Kernaussage eines Themas feststeht, bevor die überhaupt anfangen, darüber was zu machen, wissen sie bereits, was sie darüber sagen sollen. Das sind schon zutiefst undemokratische Vorgänge. Da denke ich wieder jetzt, ne, Demokratiefördergesetz, Nancy Faeser, Delegitimierung des Staates soll unter Strafe gestellt werden. Also die Kritik am Staat, das geht ja noch mal viel weiter. Können alle nur hoffen in diesem Land, dass das gestoppt wird. Das sind alles, es zeichnet sich seit vielen, vielen Jahren für die, die hinschauen und nicht wegschauen, aber es zeichnet sich, denke ich, auch für die breite Öffentlichkeit. Sowas gelangt ja doch in die breite Öffentlichkeit, auch durch unseren Podcast, zeichnet sich schon ein Bild, von wo Leute einfach mal sehen, so wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe in meinen süßen, naiven Träumchen, so ist es eben doch nicht. Ja? Und ich finde, was ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch erfahren haben, Kian, Meldungen von Nachrichtenagenturen soweit möglich nicht ungeprüft übernehmen, sondern selber nochmals recherchieren. Das ist ja etwas, Was ja genauso bei uns, wo wir die Erfahrung gemacht haben, beispielsweise das Thema damals mit dem gesperrten TikTok-Kanal von Hoss und Hopf. TikTok hat den Hoss und Hopf-Kanal gesperrt. Das ist kompletter Bullshit gewesen von Anfang an. Wir haben von Anfang an gesagt, es ist kompletter Bullshit, es ist nicht wahr. Wir haben gar keinen TikTok-Kanal. Somit ist es gar nicht möglich, dass unser TikTok-Kanal gesperrt wird, wenn wir ihn selbst nicht besitzen. So, es wurde einfach einer von 50 Fan-Kanälen gesperrt. Was haben sie gemacht? Sie haben nacheinander, trotz unserem Dementi, ungeprüft, das ist genau der Punkt, den sie hier kritisieren, ungeprüft die gleiche Meldung, die irgendjemand nach vorne gebracht hat, wiederholt und wiederholt, und so hast du eben diesen Kaskadeneffekt, dass theoretisch auch so Falschnachrichten ganz bewusst lanciert werden können und die anderen gehen dann davon aus, ja gut, wenn der das so schreibt, dann wird das ja wohl stimmen. Sie machen also das Gegenteil von dem, was gute Recherchearbeit eigentlich bedeutet, und übernehmen das dann und verbreiten das dann, und so können ganz bewusst Falschmeldungen auch lanciert werden, um Menschen zu denunzieren, zu diffamieren, um den Ruf schlecht zu machen, weil man einfach davon ausgeht, wenn ein Medienhaus das veröffentlicht, dann werden die anderen folgen und werden einfach die gleiche Nachricht nochmal bringen.
Einen kann man das so sehen. Ich glaube, es ist aber auch zum anderen ein allgemeines Problem, weil jedes Medium einfach das Schnellste sein möchte. Aber gerade da sollte ja dann der Öffentlich-Rechtliche ein besseres Beispiel bieten und solche Meldungen selber nochmal prüfen und nicht einfach ungeprüft übernehmen, wie die ganzen privat- und gewinnorientierten und quotenorientierten Medienunternehmen, sondern eben der Unabhängigkeit und der Wahrheit entsprechend für den Meinungspluralismus. Ich finde interessant die Reaktion darauf, vor allem vom ÖRR jetzt zu dieser Kritik, zu dieser Petition. Zum einen gab es ein Statement in der Deutschen Welle, da steht drin, der Eindruck, dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreiten würden und nur Mainstream-Themen stattfinden, ist falsch. Es gäbe überall eine lebhafte Streitkultur, bei der alle Meinungen geäußert werden würden. Berichterstattung finde grundsätzlich nach journalistischen Prinzipien statt. Außerdem, das ZDF teilte in einer Reaktion auf das Papier mit, der Sender begrüße und fördere ausdrücklich Meinungspluralismus sowohl im Programm, in der Gesellschaft als auch in dem Unternehmen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ZDF haben nicht nur bei internen Dialogveranstaltungen und in den Redaktionskonferenzen jederzeit die Möglichkeit, sich kritisch zu äußern. Eine konstruktive Kultur des respektvollen Dialogs sei auch Bestandteil der eigenen Leitlinien. Also man hat das Gefühl, allein von diesen Aussagen her, dass die Vorwürfe einfach abgewiesen werden, zurückgewiesen werden, gar nicht erst ernst genommen werden, sondern eher ja, gekontert mit, ja, das haben wir doch alles schon und es läuft doch alles gut.
Ja, und somit müssen ja die, die es gesagt haben, Lügner sein, damit Schwobler, ja, sie schwobeln sich da wieder was vor, die fabulieren darum, das sind ja alles nur Behauptungen, das stimmt ja alles gar nicht. Also genau die Vorwürfe, die seit Jahrzehnten, nicht Jahren gemacht werden, ja. Und man muss sich das auch mal überlegen, dass die Institutionen der Öffentlich-Rechtlichen durch ihre Zwangsfinanzierung haben ja ein wettbewerbsverzerrendes Monopol und damit ja auch eine untrennbare Verflechtung, eine Verflechtung mit dem Staat. Auch das wird immer abgestritten, ja. Und somit, wie wir es ja gehört haben, sie richten sich in ihrer Berichterstattung nach der parlamentarischen Mehrheit, ja. Das heißt, weil über Jahrzehnte das politische Meinungsbild durch Koalitionen, ja, es ist ja nie, eine Partei ist ja nie wirklich richtig draußen. Jetzt gerade ist beispielsweise die CDU in der Opposition, aber so wie es jetzt ja gerade aussieht, die Leute sagen sich, okay, die Seite hier und die Seite hier, die wird uns als so extrem dargestellt, ob es jetzt die Linke ist auf der linken Seite und die AfD auf der rechten Seite, die werden uns als so extrem dargestellt, die können wir dann auch irgendwie nicht so richtig wählen, in der Mehrheit gesprochen. Also geht man einfach wieder zurück auf die, die es Jahrzehnte vorgemacht haben, das ist die CDU, und dann kommen wieder die alten Strukturen rein und das sind festgesetzte Strukturen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Das ist doch irgendwie logisch, Leute. Wenn ich am Machterhalt meiner eigenen Position interessiert bin. Ich bin Politiker und ich habe einen Wunsch auf Machterhalt. Darum geht's in der Politik. Ja? Wenn wir mal den ganzen anderen Bullshit ausblenden, nach dem Motto, oh, ich will für mein Volk Gutes tun, ja, ich bin der Vertreter. Genau. Die sind also am Machterhalt interessiert. Und wenn sie also dann somit, wenn sie parlamentarische Mehrheit haben, die Institutionen nutzen können, um in die Gehirne der Menschen reinzukommen, indem sie eben das, was sie wollen, was vorangebracht wird oder Ängste, die geschürt werden sollen, immer und immer wieder durch die sogenannte Glotze, den Fernseher, einblenden, ja, dann hat das natürlich einen massiven Effekt. Das sagen doch auch viele Leute, sagen immer, ja, der Deutsche träumt, warum träumt der so, der ist so verträumt. Da habe ich übrigens einen sehr, sehr guten kleinen Filmclip von Erich Fromm, ganz bekannter deutscher Philosoph und Psychoanalytiker, blenden wir gerade mal ein zum Thema Fernsehen.
In Deutschland wollen Politiker demnächst noch mehr Fernsehprogramme einrichten. Halten Sie so etwas für einen Fortschritt?
Nein, ganz und gar nicht, weil ich glaube, dass Fernsehen eben doch eine sehr doppelte Wirkung hat. Es kann zwar wertvolle Dinge übermitteln, doch führt es zu einer Passivierung, einer passiven Haltung des Menschen, der daran gewöhnt wird, gefüttert zu werden mit einer Speise, die doch sehr häufig von fraglichem Wert ist. Das heißt, man könnte das Fernsehen viel mehr gestalten im Sinne der Aktivierung und aktiven Teilnahme des Menschen, wenn man das wirklich will.
Und da sieht man ja schon, was er hier sagt. Er sagt, es ist eben die Frage des Wertes, der dort reinkommt, ja, und was es mit den Menschen macht, ob es sie zu passiv macht, ja, dass sie einfach nur noch da sitzen und man sagt ja, sich berieseln lassen, ich lasse mich berieseln. Und das machen viele Leute eben auch, die eine anstrengende Arbeit haben und eine Arbeit, die sie vielleicht einfach so nicht erfüllt und wo sie sich nicht gut fühlen, wenn sie nach Hause kommen, dann setzen sie sich vor die Glotze und lassen sich berieseln, ja. Und somit hat es eben schon einen massiven Effekt auf die Menschen, wenn sie sich seit Jahrzehnten eben berieseln lassen. Ja, ich weiß nicht, Kian, ich habe dich das noch nie gefragt. Bist du eigentlich ein großer Fernsehschauer? Schaust du irgendwelche deutschen Serien oder Kanäle oder sowas an?
Nee, gar nicht tatsächlich. Absolut null.
Hätte ich mir jetzt
noch nie so vom Fernsehen berieseln lassen.
Glaubst du, dass das etwas damit zu tun hat, dass du dir damit heute deine kritische Art bewahrt hast und die auch kultivierst, dass das etwas damit zu tun hat, dass du nicht von Anfang an quasi so viel Zeit vor der Glotze verbracht hast?
Das kann sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man trotz, wenn man eben Zeit vor der Glotze verbringt, dass man trotzdem noch seine kritische Ader behält. Ich glaube aber, dass man einfach dann nicht weit im Leben kommt, wenn man sich ständig mit irgendwelchen anderen externen Sachen beschäftigt und Problemen beschäftigt und dauerhaft irgendwelche Mediensendungen anschaut, die für einen vorgefertigt sind, statt sich eben mit seinen eigenen Problemen und seiner Arbeit und seinem Leben zu beschäftigen.
Absolut, absolut richtig. Ich erinnere mich noch, meine Mutter hatte vor vielen Jahren unseren Fernseher, also als wir noch bei meiner Mama gelebt haben, hat die unseren Fernseher rausgeschmissen und da gab es keinen Fernseher mehr. Ja. Und dann habe ich da Terror gemacht und nein, und wenn ich dann da in der Schule bin und und die anderen Schüler fragen mich dann nach XY-Sendung und so und dann kann ich da nicht mitreden und so. In der Nachbetrachtung muss ich wieder sagen, war das sehr weitsichtig von ihr, denn erstens mal, ich denke, da können wir, wer sich die privaten Sender heute anschaut, der Volksverblöder, ja, es ist so unglaublich, wenn ich das nur am Rande mitbekomme, ja, was jetzt zeigbar ist, völlig sexualisierte Sender, wo irgendwelche nackten, volltätowierten Leute auf eine Insel geschickt werden, die dann dort quasi möglichst irgendwie Rudelbumsen sollen oder Streit miteinander anfangen, Intrigen und die Leute sitzen vor der Glotze und geilen sich dann an den Intrigen auf und so und du hörst, ich krieg dann nur irgendwie Wortschnipsel mit, wenn das mal irgendwie im Internet oder so gezeigt wird und ich denke mir einfach, da unterhalten sich gerade zwei Hühner, die beide zusammen einen IQ unter 10 haben, das ist ja unglaublich, ja, und damit werden die Menschen, die Massen gefüttert, ja, das ist wirklich unglaublich.
Es ist halt die stumpfste und banalste Art der Unterhaltung. Oftmals schauen das auch Menschen, die vielleicht Probleme in ihrem eigenen Leben mit ihrer Situation, wo sie sich befinden oder wie sie sich aktuell fühlen, mit ihrem Fortschritt in ihrem eigenen Leben anschauen und dann das Gefühl haben, oh, da sind Leute, die sind noch viel dümmer und noch machen viel idiotischere Dinge als ich, da fühle ich mich jetzt besser. Aber am Ende des Tages ist diese stumpfe, banale Unterhaltung nichts weiter als Ablenkung und eine Zeitverschwendung, die einen an seinem eigenen Leben oftmals hindert. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich das einteilt und dann vielleicht mal ab und zu zum Runterkommen in stumpfe und banale Dinge einschaltet. Mache ich auch, zwar sehr, sehr selten, aber mache ich auch manchmal. Aber wenn man seinen ganzen Tag damit füllt oder vielleicht schlimmsten Fall sogar aufsteht und am Anfang des Tages direkt den Tag damit startet, sich berieseln zu lassen mit Dingen, die absolut keine Relevanz haben. Das meiste, was du dir anschaust, ist ja wirklich etwas, was, ob es existiert oder nicht und ob du es wahrnimmst oder nicht, keinen Einfluss auf dich hat, du es auch vergessen könntest und dementsprechend dein Gehirn damit ja destabilisierst, weil du ihn einfach mit unnötigen, irrelevanten Informationen und Themen befütterst, die ihn nicht weiterbringen und damit sogar abbremsen.
Absolut, es ist perfekt gesagt, ja. Nehmt euch am Beispiel, ein Beispiel am Kian, der das schon in vielen jungen Jahren, für Leute, die vielleicht jünger sind und denken, oh Gott, das braucht so lange, ja, ich bin eher ein Spätstarter gewesen, der Kian hat das in frühen Jahren schon erkannt. Jeder von uns müllt sich mal voll. Ich schaue mir auch mal irgendeinen Scheiß auf YouTube an. Ganz klar. Ja, davor bin ich auch nicht gefeit. Meistens ist es aber so, wenn ich da nicht so gut drauf bin, dann drifte ich ab und dann denke ich mir danach nach 20 Minuten, Junge, was für ein Hirnfurz habe ich mir da gerade angehört. Ey, ich bin dümmer geworden beim Anhören dieses Videos. Ja. Und deswegen, es ist wirklich wichtig. Unsere Lebenszeit ist sehr, sehr knapp bemessen. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Es ist wirklich möglich. Lasst euch von niemandem einreden, dass es nicht so wäre. Aber es geht darum, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ja? Nutze den Tag, carpe diem. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich eben gerade nicht mit teilweise diesem Schrott, der da läuft, verblöden zu lassen und ablenken zu lassen. Nehmt die Herausforderung des Lebens lieber an, geht raus und stellt euch den Problemen, anstatt quasi das draußen wegzuschieben, zu sagen, ich schaue mir jetzt irgendwelche Love Island-Geschichte an. Ganz am Ende noch kurz, dass wir das nicht hier weglassen und nur die Kritik an den Medien. Wir wollen das noch ganz kurz hier auch ganz klar äußern. Redaktionsausschüsse der öffentlich-rechtlichen Sender widersprechen der Kritik, die wir jetzt im ganzen Podcast gezeigt haben. Zitat, es stimme nicht, dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen und Mainstream-Berichterstattung verbreitet würden. Vielmehr gibt es überall eine lebhafte Streitkultur und Berichterstattung nach journalistischen Prinzipien. Also, alles gut, Kian. Ich denke, damit können wir das beenden. Die Öffentlich-Rechtlichen haben uns hier aufgeklärt, dass es komplett Blödsinn ist, was da erzählt wurde. Schreibt es doch selber mal in die Kommentare rein. Gebt eure eigene Meinung kund. Teilt sie, kommentiert sie auch gegenseitig. Wie ist euer Eindruck in den Öffentlich-Rechtlichen? Habt ihr den Eindruck, dass da wirklich frei in jede Richtung berichtet wird? Dass man aus dem gesamten Spektrum der Meinungen von ganz weit links bis ganz weit rechts alles vernehmen kann und das ungefähr ausgeglichen? Oder wie seht ihr das Ganze?
Ich frage mich vor allem, was jetzt mit den Personen passiert, die ja mit ihrem echten Namen dort unterzeichnet haben und aktiv beim ÖR arbeiten. Mal sehen, was da jetzt passiert. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, es gibt viele Leute, wie beispielsweise hier auch ein Deutschlandfunk-Redakteur, der das als ein Manifest der Behauptungen bezeichnet hat. Der sagt, das sind ganz viele leere Behauptungen und er würde gerne konkrete Stellen haben, wo Stimmen mundtot gemacht wurden, wo abwertende Formulierungen verwendet wurden. Ich frage mich zum gewissen Teil auch, Philipp, es kann gut sein und ich meine, das wird auch ein Teil dazu beitragen, dass diese Medienbubble einfach wirklich eine Bubble in sich ist und dass da viele Leute, die da reinkommen, ein gewisses bereits durch das Berieseln lassen, von Jahrzehnten hinweg ein gewisses Bild haben und eine gewisse Kritikunfähigkeit, dass die einfach so tief in der Bubble sind, dass sie es gar nicht erst wahrnehmen, was sie da eigentlich machen, wie einseitig sie eigentlich persönlich sind oder wie einseitig oder ähnlich auch ihr Weltbild ist mit den anderen Leuten in dieser Bubble und sich das Ganze quasi so abkapselt. Was es natürlich nicht schlechter macht, aber in irgendeiner Weise auch eine Teilerklärung dafür gibt, warum, wenn sich diese Bubble in eine Richtung bewegt, dann dort auch erstmal bleibt und sich auch so krass und stark dagegen wehrt.
Ganz klar.
Naja, nichtsdestotrotz, am Ende des Tages, denke ich, ein wichtiges Thema, das mal hier auch so mit internen Stimmen anzusprechen, dass viele auch mal sehen, ja, es ist aus den eigenen Reihen die Kritik da, nicht nur von außen. Und wie gesagt, es ist ein System, das ist so über Jahrzehnte gewachsen, hat sich vielleicht so in eine Richtung bewegt und Kritik kann hier nur etwas Besseres bewirken, und zwar eine Verbesserung in eine Richtung, in der hoffentlich mehr auf sowas geachtet wird. Ob das jetzt so aussagekräftig ist, diese Petition hat jetzt ungefähr 22.000 Unterzeichnungen. Mal sehen, ob das noch mehr wird, ob da noch mehr Leute unterzeichnen. Ja.
Ja, wenn ihr das übrigens auch so seht, wir werden die Petition auch unten im Video verlinken. Wenn ihr meint, das ist natürlich jedem vollkommen selbst überlassen, dass ihr da auch dahinter steht, dass ihr wollt, dass es eine Reformierung der Öffentlich-Rechtlichen gibt, nehmt euch kurz die Minute, vielleicht sind es zwei Zeit, und setzt eure Unterschrift darunter. Also, hat Spaß gemacht, war ein sehr spannendes Thema. Ich fand, wir haben das auch recht gut hervorgebracht. Es macht sowieso Spaß, Kian. Ich finde, die letzten Monate haben wir das Ganze noch mal auf ein professionelleres Level angehoben, was den Research auch angeht. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Themen. Schreibt uns jetzt bitte rein, wenn ihr das wollt oder grundsätzlich andere Themen wollt, die nächsten Wochen. Wir lesen uns das alles gerne durch und freuen uns auf die nächsten Podcasts. Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.